Familie ist selten planbar. Business erst recht nicht. Und genau dazwischen entstehen die spannendsten Geschichten. Chaos und Kekse. Der Familux-Podcast.
Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Stefanie Baum, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, so wie fast immer. In unserer neuen Folge Chaos und Kekse ist die liebe Stefanie Baum bei uns zu Gast. Liebe Stefanie, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und erzählst, was du machst und wer du bist.
Ja, wie du schon netterweise gesagt hast, mein Name ist Stefanie Baum. Ich bin ja Babyschlaf- und Familiencoach und mache das jetzt schon 3 Jahre in der Selbstständigkeit. Habe davor auch so klassische Berufsfelder gemacht, auch was ich hier liebe, worum ich auch hier begeistert bin, dabei zu sein. Ich bin ja selbst wirklich 10 Jahre im Tourismus gewesen, auch bei der TUI in Hannover, habe das Produktmanagement gemacht, Hoteleinkauf, also ich kann das hier sehr gut nachvollziehen.
Du bist ein Hotelexperte.
Ich bin eine Hotelexperte, genau. Und es war tatsächlich so, aufgrund, dass ich in der Elternzeit war, hat es sich bei mir so ergeben, auch durch die eigenen Kinder, also warum ich jetzt in eine andere Richtung gegangen bin, nicht weil ich jetzt den Tourismus nicht mehr gut finde, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, da ist noch mehr, was gebraucht wird tatsächlich. Und ich war schon immer so ein Typ Mensch, der einfach helfen wollte, Kindern vor allem. Es war für mich so immer schon nebenberuflich, habe ich gedacht, ich fange da auch mal was an, einen Kinder- und Jugendcoach zu machen und schaue da mal, wo der Weg hinführt, wenn ich später vielleicht wirklich eigene Kinder habe, mal zu warten, wie es ist. Und man weiß es, der ein oder andere vielleicht, der selbst Kinder hat, weiß es, es läuft immer nicht alles dann nach Plan, dass man gleich sofort, sofort das, was man sich in den Kopf gesetzt hat, gleich umsetzen kann. Deswegen war es ja für mich auch so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal, jetzt werde ich Mama und schaue dann mal, wie es dann weitergeht, ob ich in den Altberuf einsteige oder was ich dann mache. Und wie es ganz, ganz vielen Mamas vor allem geht, ist ja so, es kommt ein Kind und es ist was ganz anderes nachher vom Gefühl. Es wirft irgendwie alles durcheinander und man merkt, ah, da ist vielleicht noch was, was ich vielleicht gerne machen würde, vor allem auch Sinnerfülltes. Und das war es für mich schon immer. Ich wollte auch schon immer Kinder haben, war für mich ganz klar und habe dann auch für mich gesagt, okay, wenn ich jetzt diese Fortbildung habe, schaue ich mal, wann ich es später mal brauche. Und tatsächlich war es dann so, dass ich überhaupt in diesen Weg gekommen bin, als mein erster Sohn sozusagen auf die Welt kam und ich gemerkt habe, Schlaf war der Horror sozusagen. Das war, da habe ich auch gedacht, wow, ich hatte Respekt davor, definitiv vor dieser Elternrolle, weil ich auch wusste, man muss damit rechnen, dass man öfter wach wird, dass man nicht so schlafen kann, dass man nicht mehr diese Me-Time hat, diese Paarzeit. Und aber dass es jetzt mit dem Schlaf dann so gravierend schlecht war, mit dem habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und hatten wir dann auch tatsächlich lange so ein bisschen ausgesitzt. Da habe ich auch gedacht, okay, es ist jetzt zwar schon nahe von einem Schreibaby, also kenne auch vielleicht viele, was man heute High-Need-Baby nennt, und kam aus der Klinik raus, das Kind schreit. Und dann habe ich auch gedacht, okay, was machen wir jetzt? Gleich die Hebamme kontaktiert, Hilfe. Und für mich war auch da schon der private Ansatz, das Kind nicht schreien zu lassen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, puh, das ist jetzt schon so, wie kriegt man das hin, dass das Kind schläft? Man weiß ja erstmal nicht, was ist denn los? Hat es Bauchschmerzen? Was ist passiert? Ist es die Umgebung, neue Eindrücke und so weiter? Und dann hatten wir uns halt auch mit allem beholfen, mit Federwiege, Föhn, auch richtigen Föhn angemacht.
Oh ja, diese White Noise-Maschinen, ich hörte davon.
Ja, das ist dann also richtig so das äußerste Maß, was es eigentlich gibt, wirklich diesen klassischen Föhn anmachen, laufen lassen und nicht nur eine App zu haben. Das war dann nochmal intensiver, hat mehr bewirkt in dem Moment. Und dass man halt wirklich, wir hatten schon 10 Tage nach der Geburt wirklich diese Federwiege gekauft, weil wir nicht mehr weiter wussten. Und dann haben wir gesagt, okay, da hat es sich wesentlich natürlich vereinfacht und verbessert. Aber wir wussten, wir kommen von dieser Federwiege nicht mehr weg. Das war tatsächlich bis mein Sohn dann anderthalb war ein Thema. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist gar nicht mehr sicher. Da muss ich was verändern. Und irgendwie war es jetzt in dem Fall auch so, dass bei unserem Umzug dieser positive Gamechanger war, denn mit dem Bett hat es dann gut geklappt. Wir hatten es immer natürlich schon fokussiert zum ersten Lebensjahr, aber so richtig gut war es dann nie. Und dann war das für uns stimmig und wir wussten, okay, jetzt erstmal die Phase durchlebt. Ja, dann irgendwann überlegt man ja, vielleicht möchte ein zweites Kind. Und dann habe ich auch gedacht, ja, da wird es bestimmt besser. Und das war jetzt eine einmalige Situation vielleicht. Jedes Kind ist ja anders. Aber Pustekuchen, das war es auch nicht.
Das gleiche in Grün.
Ja, tatsächlich nur war es nicht die Federwiege, die ging bei uns gar nicht bei unserem zweiten Kind, sondern es war halt die Trage und die ganze Zeit mit Rückenschmerz. Und dann habe ich gesagt, als mein Kind 8 Monate alt war, bis hier und nicht weiter, irgendwie muss ich jetzt was verändern, weil das kann ja nicht sein, dass das bei 2 Kindern so schlimm ist. Ich wusste, das ist nicht normal, dass mein Kind mit 8 Monaten noch stündlich aufwacht. Das war, hat mir mein,
ach,
mein Gefühl gesagt.
Stündlich?
Ja. Ja, tatsächlich. Nacht, ja, wirklich stündlich, war. Hat immer die Brust gebraucht, nur mit Flasche oder also sämtlichen Variationen eingeschlafen, tragen, Bewegung. Und dann habe ich auch natürlich mich so ein bisschen eingearbeitet, recherchiert und dann bin ich tatsächlich auf das Thema Babyschlafcoach gekommen und habe dann auch für mich gesagt, ich mache diese Ausbildung. Ich möchte wissen, ob da, also ob es wirklich eine Lösung gibt für dieses Thema. Und es war tatsächlich so, als ich mich beschäftigt habe, ich habe sofort an meinem Kind es umgesetzt. Also ich weiß genau, wie sich die Eltern fühlen, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist, weil meine Kinder sind mittlerweile 4 und 6. Aber ich weiß es noch. Ich weiß noch heute genau die Szene. Oder als ich das erste Mal die ersten Schritte umgesetzt habe, wusste ich, wow, okay, mein Sohn hat dann wirklich 9 Stunden am Stück geschlafen mit 8 Monaten. Und ich habe gedacht, irgendwas, also wie kann das sein? Das ist ja wie ein Wunder. Und da habe ich gemerkt, wir wissen zum Teil so, so wenig über Baby- und Kleinkindschlaf. Mhm. Wir informieren uns halt bis zur Zeit, bis zur Geburt sozusagen. Ja, wie die Geburt abläuft und vielleicht das erste Entwicklungslebensjahr, sage ich jetzt mal. Aber nicht, was Schlaf bedeutet, dann was in beim Thema Schlaf einhergeht. Und da habe ich gedacht, okay, das müssen viel, viel mehr Eltern erfahren. Ich möchte mich in diesem Bereich selbstständig machen. Deswegen ist dieser Schwenk auch gekommen vom Tourismus ursprünglich, was ich, wie gesagt, auch geliebt habe, viel gereist bin mit Sprachen. Das hat mir auch alles mega Spaß gemacht. Nur ich habe gemerkt, es ist jetzt was anderes für mich angebrochen, aus dem eigenen Schmerz heraus sozusagen was zu machen, was auch ich selber umgesetzt habe und wo ich halt vielen wirklich Menschen, Familien halt helfen kann, sozusagen da rauszukommen. Und dann habe ich gesagt, also wenn dann ganz oder gar nicht, habe dann auch die volle Selbstständigkeit gewählt, nicht nebenberuflich angefangen, weil ich wusste, wie soll ich das
so
machen.
All in gegangen.
Genau. Und, mit 2 Kindern habe ich gedacht, wie soll denn das gehen? Ich will nicht am Wochenende auch noch arbeiten mit Familienzeit oder abends die ganze Zeit. Ich habe für mich gesagt, also wenn das der richtige Weg für mich ist, dann werde ich auch sehen, ob es funktioniert. Und es hat tatsächlich gleich super gut funktioniert, weil viele dann natürlich diese Situation haben. Und auch, man sagt schon in der Statistik, dass circa die Hälfte aller Familien bei Kindern bis zu 3 Jahre, sage ich jetzt mal, in diesem Rahmen wirklich eine Schlafherausforderung erleben. Der eine intensiver, der andere vielleicht nicht so intensiv. Aber das heißt nicht, wenn man am Anfang ein Anfängerbaby hatte, wie man so schön sagt, das super gut schläft, dass es nie zu einer Schlafherausforderung kommt. Ich kenne das bei ganz, ganz vielen Familien. Die haben vorher einen super guten Schläfer gehabt und ist dann irgendwann gekippt. Meistens so mit den 4 Monaten gibt es ja so die erste Schlafregression. Da kippt es bei vielen. Und manche hatten aber auch von vornherein, wie bei mir damals auch beim ersten Kind, in Situation, okay, ich lief von der Klinik nach Hause und jetzt geht's los und es ist dann durchweg halt, genau. So war halt auch für mich dieser Weg, warum ich gesagt habe, okay, ich habe schon, wie gesagt, im psychologischen Bereich, pädagogischen Bereich mich fortgebildet, aber ich wusste, in diesem Bereich, als ich selbst erfahren habe, da ist einfach noch mehr Expertise gefragt und auch natürlich ein wichtiger Faktor, weil wir wissen es ja, es ist einer der Grundbedürfnisse, dass wir gut schlafen und jeder macht alles für sein Kind und natürlich letzten Endes, wenn wir eine Situation verändern, dann ist es ja gleichzeitig auch, dass wir besser schlafen als Eltern. Das heißt, wenn ich einmal mich damit beschäftige, dann kann ich für die ganze Familienharmonie sorgen.
Du bist ja dann auch selber genau ausgeglichener, wenn du
absolut
schläfst.
Ja.
Macht schon
Sinn.
Wir hatten auch mal eine ganz spannende Folge mit der lieben Madita van Hülsen. Und sie hat uns auch im Podcast erzählt, sie war mit ihrem Sohn damals in der Babypsychiatrie, weil sie ja auch nur, also gefühlt nur wach war. Und sie hat auch gesagt, das waren die schlimmsten Monate überhaupt, wenn keiner mehr schläft. Zwischen Berufsleben natürlich dann auch viel herumfliegen, am Abend wieder zurück sein, um das Kind wieder ins Bett zu bringen, den Mann auch dann wieder zu entlasten. Also ich glaube, mit dem Thema, das betrifft einfach ganz, ganz viele Eltern und gefühlt gibt es so viele Informationen, aber dafür für sich wahrscheinlich das Richtige zu finden, ist oft ohne Unterstützung wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ja, und du hast ein tolles Buch geschrieben, A Life of Happiness. Und da befasst du dich auch nochmal ganz speziell wahrscheinlich mit den allen Infos, die wahrscheinlich dann auch die Quintessenz vereinen, oder? Und die einfach ein Leitfaden für Mamis sind und Papis, die vielleicht die weniger Schlaf haben.
Ja, genau, absolut. Also es ist ja so, sage ich mal, diese Basis, die ich auch jedem ans Herz legen würde, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gerade schwanger oder mein Kind ist auf die Welt gekommen oder ich habe Schlafherausforderungen, egal wie die Situation ist, geht wirklich bis zum dritten Lebensjahr auch in diesem Buch. Weil da ist es einfach so, dass ja die Schlafentwicklung stattfindet bis zum dritten Lebensjahr. Und wenn ich hier die Basic-Infos habe oder was sind Themen zwischendrin, was kommt, dann kann ich halt jetzt zum Beispiel gerade in diesem Buch sehr, sehr viel nachschlagen. Einfach, dass ich für mich sehe, okay, erstmal so die Basis-Info, weil ich finde schon, Wissensaufbau ist ganz wichtig. Aber ich muss auch sagen, wenn man manchmal zu viel weiß, dann versucht man jedes Teil zu interpretieren und dann macht man sich noch mehr Druck. Also das kenne ich eben auch, wenn man ganz viel weiß, dass man sagt, jetzt habe ich doch alles ausprobiert und trotzdem funktioniert es nicht. Und da würde ich dann auch immer sagen, informieren ist gut, natürlich mal was ausprobieren, aber nicht vielleicht 10-mal verschiedene Sachen ausprobieren, weil das Kind merkt ja auch, wenn wir halbherzige Versuche nachher hinter uns haben, sage ich mal, wo wir nicht wissen, ich bin unsicher, mache es aber mal. Vielleicht ist es wirksam, dass dann, wenn es drauf ankommt, das Kind gar nicht mehr drauf anspringt, was zu verändern, weil es vielleicht einfach die falsche Vorgehensweise war. Und das ist halt auch dieser Unterschied, was ich zum Beispiel im Babyschlafcoaching mache, als 1-zu-1-Kontakt, egal ob online oder halt vor Ort im, sag ich mal, Großraum Stuttgart, ist es einfach so, dass ich merke, wir müssen wirklich Schritt für Schritt vorgehen, nicht alles auf einmal umsetzen, weil das funktioniert nicht. Wenn ich zum Beispiel ein übermüdetes Kind habe, brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwie selber das Bett beizubringen, dass das irgendwie klappt, weil es ist ja mit dieser Übermüdung beschäftigt und das heißt, da muss ich erstmal gucken, dass ich die Übermüdung zum Beispiel rauskriege. Und in dem Buch ist einfach wirklich so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, erstmal welche wichtigen Themen gibt es sozusagen über den Babyschlaf und auch wie kann ich für mich verschiedene Variationen nutzen, was für mich passen könnte, weil es ist ja so, dass es nicht immer nur diese eine Lösung gibt, sondern ich muss gucken, welche Basis hat ja mein Kind, erstmal wie alt ist es, was braucht mein Kind sozusagen, dass ich ja aber schauen kann, was gibt es denn so für Möglichkeiten, was kann ich mir hier rausziehen, was vielleicht zu meinem Kind passt, weil die Intuition ist ja auch immer wichtig zu schauen, wie reagiert mein Kind auf das eine oder andere, beim einen funktioniert das besser, beim anderen das. Und deswegen kann man es auch nicht immer pauschalisieren, mach nur das eine und dann wird alles schon gut sein, sondern es ist deswegen wichtig zu sehen, okay, was braucht jedes einzelne Kind und deswegen auch sehr individuell auch nachher in der Umsetzung. Aber es ist halt wirklich schon mal so ein erster Einblick, was könnte ich denn wie umsetzen und was brauche ich an Wissen, dass es überhaupt geht.
Genau. Was würdest du sagen, war bei euch jetzt der Gamechanger oder die Maßnahme, die am meisten gegriffen hat? Oder magst du vielleicht mal so einen Einblick geben, was gibt es denn oder wie kann man sich solche Routinen oder Maßnahmen vorstellen?
Ja, also einmal, was jetzt zum Beispiel jetzt mal in unserem persönlichen Fall war, was ich auch umgesetzt hatte, also wir hatten ja, wie gesagt, von bis eben mit Brust oder Flasche einschlafen und wirklich an der Brust und an der Flasche einschlafen. Und man darf ja nicht vergessen, dass Kinder, wenn sie, sag ich mal, immer wieder das Gleiche brauchen zum Wiedereinschlafen, auch so eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Das heißt, wenn mal ein Beispiel, wenn wir Erwachsene jetzt immer um 2:30 nachts ein Sandwich essen würden, dann kommt auch irgendwann dieses Thema, ich kriege Hunger und wache auf und will auch was essen. Genau, weil wir ja auch, wenn wir Ernährung umstellen, ist es ja auch so, wir haben uns dran gewöhnt und es geht jetzt nur um das Thema Gewöhnung. Das heißt, wenn ich jetzt auch sage bei einem Kind und es wird vielleicht wirklich, kriegt jede Stunde was zu essen, ist aber schon 2 oder so, dann wissen wir auch faktisch, es braucht diese Nahrung ja gar nicht mehr nachts. Das heißt, ich habe eigentlich meinem Kind ein bisschen antrainiert, dass es immer was zu essen bekommt und wacht deswegen auf. Ist wie so ein Aufwachimpuls. Und dann wundert man sich vielleicht, warum das Kind am Tag nichts isst, weil ja die ganze Nacht eine Flasche oder irgendwas anderes gegeben wird sozusagen. Und da müssen wir halt hinschauen, was braucht mein Kind denn eigentlich wirklich, Alters entsprechend an Nahrung und was ist nachher eher so eine Angewohnheit geworden und auch zu wissen, okay, wenn ich mit diesem Platzhalter im Mund einschlafe beispielsweise und nachher registriere, wache auf, mache so diesen Sicherheitscheck, wo man dann auch, bevor man den nächsten Schlafzyklus geht, hat, dann weiß ich, oh, okay, da fehlt ja was. Mhm. Jetzt, oder wenn ich jetzt mit Bewegung eingeschlafen bin im Arm der Mama und jetzt wache ich irgendwie auf der kühlen Matratze irgendwie auf und keiner ist mehr da. Das sind so Komponenten, die ich auch sofort verändert habe. Da habe ich auch gedacht, okay, ja, es klingt irgendwie logisch, ja, warum das so ist. Und dass auch meine Einstellung ein Punkt ist. Wenn ich natürlich Angst habe, oh Gott, ich meine, es wird eh nicht schlafen, das Kind, und ich habe schon die Horrorszenarien im Kopf, weil ich natürlich schon gefühlt monatelang genau das Gleiche erlebe, jede Nacht, und denke, wenn ich jetzt was ändere, dann bringt es nichts, ist auch dieses Mindset wichtig. Weil ich bin auch zum Beispiel grundsätzlich ein positiver Mensch und habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt noch das versuche mit umzusetzen, ob ich selber wirklich dran glaube und sage, das wird auch funktionieren und ich vertraue diesem Prozess und ich mache das jetzt einfach mal, ohne viel nachzudenken, dann wird es auch werden. Und dann kann ich wenigstens sagen, ich habe jetzt alles probiert, und wenn nicht, dann weiß ich, okay, ich kann einfach nichts mehr machen. Und das war für mich auch so wichtig zu sehen, wie wir oft selbst in diesem Stress, in diesen Gedanken gefangen sind und auch uns gar nicht mehr erlauben, dass es sich ändern darf, und vor allem, dass wir unseren Kindern auch gar nicht dieses Vertrauen geben oder auch zumuten, dass wir sagen, hey, du schaffst es, ja, mit meiner Hilfe, ich gebe dir diese Hilfestellung, weil ich weiß, das Kind kann das ja von sich alleine nicht, weil wir haben ja was, sage ich jetzt mal, in der Situation vielleicht auch angewöhnt, unbewusst, weil wir alles machen wollten, dass das Kind schläft, aber nichtsdestotrotz hat es zu einer gewissen Abhängigkeit geführt. Und wenn ich aber weiß,
dass hinten dann losgeht, gell?
Genau, genau, das ist dann doch zu viel des Guten, ja, also ja. Es liegt vielleicht auch daran heutzutage, dass wir auch das Thema Bedürfnisorientierung natürlich ganz groß geschrieben haben, wo ich komplett dieser Befürworter bin. Nur es wird vielleicht auch unterschiedlich definiert, muss man auch sagen. Was ist Bedürfnisorientierung? Ist es Bedürfnisorientierung nur, ich mache alles fürs Kind und hoffe, dass ich keinen Fehler mache, dass es gut geprägt ist? Auch das kenne ich, mir ist es total wichtig, auch bei meinen Kindern. Aber man vergisst sich oft selbst. Was bedeutet auch Bedürfnisorientierung für mich oder als Familie? Weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich ja das meinem Kind gar nicht geben, ja, was es braucht, oder bin zu sehr auf dieses, nur das ist richtig, und vielleicht ist für viele auch richtig, okay, egal, ich stille mein Kind noch, bis es 4 ist, das kann für die Familie richtig sein, nur kann ich ja für mich überlegen, ist es wirklich das, was ich selber spüre, oder ist es das, was von außen gesagt wird, gerade in der Social-Media-Welt, ist es dieser richtige Weg oder dieses schlechte Gewissen machen, ich muss das jetzt machen, nur dann wird mein Kind sich psychisch und so weiter gut entwickeln, hat ein gutes Urvertrauen. Und da möchte ich auch so ein bisschen mit aufklären, dass es, ja, dass es oft so gesehen wird, Bedürfnisorientierung ist nur, ich mache es alles, was das Kind will, und egal, wie schlecht es mir geht. Weil da kenne ich auch viele Familien, die auch zu mir gekommen sind, die haben auch gesagt, ich habe dem und dem Podcast das und das gehört und bin total fertig. Und ich sage so, ich sehe es persönlich halt anders. Du darfst deinen Weg natürlich für dich finden. Ich unterstütze dich, dass es trotzdem sanft und bedürfnisorientiert geht, ohne Färbermethode, das Schreien lassen und ohne Training, weil das ist tatsächlich leider immer noch in aller Munde. In der Hoffnung natürlich nicht mehr, dass es so viel praktiziert wird. Aber ich weiß auch, dass das Buch noch gut gekauft wird und natürlich ganz viele Eltern verzweifelt sind, weil sie natürlich nicht wissen, was sie machen sollen in der Situation. Und dann muss man halt vielleicht, denkt man sich, dann muss ich halt mal zu sowas greifen. Und dann ist es natürlich klar, dass das Urvertrauen des Kindes geschädigt wird. Das wäre diese andere Seite.
In den ersten Jahren oder in den ersten 3-4 Jahren werden ja genau diese Urvertrauen, wie du schon sagst, wieder das geprägt.
Genau.
Und das Kind wahrscheinlich auch emotional nur mehr gefestigt.
Ja,
und
absolut.
Auch wenn man sie in unserem Alter nicht mehr zurückerinnern kann, aber manche Dinge hat man oder hat man einfach nicht gern. Das
genau.
Wird dir dann in die Wiege schon gelegt, wie
genau,
man so schön sagt. Und ich glaube, das schöne Stichwort von dir gerade war von außen.
Mhm.
Und ich glaube, mit dem Thema kämpfen so viele Mamis. Und ihr merkt es immer wieder bei unseren Recherchen, wie viel Druck auf Familien und vor allem auf Frauen da einfach nur mehr ausgeübt wird. Und jeder hat nur einen besseren Ratschlag. Mhm. Und ja, du hast eh schon erwähnt, Bei keinem Kind funktioniert das Gleiche oder greift das Gleiche, und du kannst es nicht vergleichen.
Mhm.
Und das Schwierigste, vor allem auch in der Social-Media-Welt, ist, dass du ganz viele wahrscheinlich ungefragte Ratschläge bekommst, mhm. Die halt nicht von Experten kommen mhm. und du dich wahrscheinlich selber nochmal viel, viel mehr unter Druck setzt, als mhm. irgendwie gut ist.
Ja, absolut. Also ich finde, wir haben ja so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Ding. Entweder nur als Beispiel im Schlafcoaching hast du die Färbermethode, die krasse Methode, sage ich jetzt mal, schreien lassen. Oder dieses extrem zu bedürfnisorientiert, das war ja die weiße Seite. Und wie bei allem im Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sag so, der Mittelweg ist ja immer irgendwie der richtige. Ja. Und das heißt, so praktiziere ich auch das Schlafcoaching. Das heißt, definitiv nicht schreien lassen, sondern aber ich versuche aus diesen Gewohnheiten, die vielleicht negativerweise sich gebildet haben bei manchen, rauszubekommen, aber auf sanfte und bedürfnisorientierte Art. Ich würde nie Eltern empfehlen, geht aus dem Raum raus, macht zu und dann irgendwann wird sich das Kind beruhigen. Weil ja, das ist ja so aus Hilflosigkeit. Ja klar, irgendwann hört es auf natürlich, wer es weiß. Es kommt vielleicht niemand mehr und dann ist es aber natürlich im Urvertrauen verankert und auch im Unbewussten. Es kommt ja später erst hoch. Das wissen wir ja heute gar nicht. Später, wenn ich Menschen nicht vertrauen kann oder ähnliches oder nicht gut Hilfe annehmen kann. Das hat ja alles auch mit dem zu tun. Und wir dürfen nicht vergessen, ich denke, der Hauptfokus ist einfach, warum das so in diese Richtung geht, auch in Social Media, dieses vielleicht bedürfnisorientierte, weil wir diese Generation selber noch waren, würde ich mal behaupten, die eben schreien gelassen wurden, aber nicht böse gemeint von unseren Eltern, sage ich jetzt mal,
die
sondern...
Die wussten es wahrscheinlich nicht besser, gell?
Genau, ich kann nur sagen, ich weiß es auch aus eigener Quelle, zum Beispiel, meine Mutter hat auch gesagt, ja, damals wurde das halt noch so empfohlen, auch sogar von Hebammen. Also das heißt, man vertraut ja dann sozusagen auch den Hebammen. Und wenn es damals so war oder teilweise so war, dann ist es ja so, ach, das ist die Schreistunde, da macht man halt die Tür zu. Gar nicht bewusst gewählt von den Eltern, sondern einfach, ja, stimmt, ist halt so, dann nehme ich mal diesen Tipp an. Und irgendwann denkt man halt sich, aber man kann ja sonst auch nichts anderes vielleicht groß machen. Und dann denkt sich, ja, es wird schon stimmen. Und da ist es ja auch schon eine Tendenz zu schreien lassen. Und es beweisen auch Studien mittlerweile, dass wir beispielsweise, wenn wir selbst das erlebt haben, dass es ein bei uns so gespeichert ist, dass wir zum Beispiel gerade auf das Schreien unserer Kinder noch weniger die Nerven haben sozusagen. Das heißt, wir wollen es gar nicht so weit kommen lassen, überhaupt, dass ein Kind ein bisschen schreit oder ähnliches oder gerade eine Autonomiephase, wo wir sagen, oh Gott, Hilfe, da ist ja alles zu spät so mit dem Schreien. Und das triggert ganz, ganz viele, fast alle. Und da kommen dann diese Muster hoch und dann reagieren wir vielleicht so, wie wir gar nicht reagieren wollen. Oder machen das Gegenteil, dass wir dann zu überbehütet und nein, es darf nie ein Schrei und dann muss ich alles machen, damit es ja weiter schläft. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Weinen. Also es gibt das Weinen, ich habe Hunger und natürlich lässt niemand sein Kind verhungern. Oder dieses, ich will etwas haben, meine bewährte Einschlafhilfe, die Flasche, die Brust. Und dann kann man sich auch richtig als Kind reinsteigern. Aber das passiert ja aus der Gewohnheit heraus. Wenn mir jemand jetzt auch ein Spielzeug wegnimmt, will ich es ja auch. Oder wenn ich als Elternteil weiß, es ist gefährlich, in die Steckdose zu fassen, sage ich auch zu meinem Kind nein, weil ich es ja schützen will. Und da muss man auch immer unterscheiden, was ist es denn auch hinhören, was ist es denn von Art von Weinen oder wenn ich mich mit meinem Kind beschäftige. Dass ich weiß, wenn ich immer da bin, mein Kind regulieren kann, koregulieren kann, dann passiert ja nichts mit dem Urvertrauen. Ich bin ja da. Und das ist halt der Fehler bei der Färbermethode, dass man einfach nicht mehr präsent ist sozusagen. Genau. Und halt bei zu extreme Bedürfnisorientierung, ich darf am besten gar nicht mehr aus dem Bett raus mich bewegen, weil ich weiß, das braucht das Kind. Ja, man denkt es dann halt zu viel Nähe oder ähnliches, aber es ist auch da zum Teil, was wir halt entweder von außen halt als Info haben oder weil wir selber ein schlechtes Gewissen haben, weil es vielleicht in unserer Kindheit tatsächlich ein Thema war und unser unterbewusstes handelt so, dass wir dieses Erlebnis nicht weitergeben, auch wenn wir gar nicht ganz klar sind, warum mache ich das eigentlich, sondern das ist ja dieser Schutz, ich will mein Kind schützen, damit es diesen gleichen Schmerz erlebt, wie ich es vielleicht erlebt habe.
Es ist total spannend. Ich habe meine beste Freundin, die ist auch Mama und die war jetzt ganz aufgeregt, als ich ihr von dir erzählt habe. Tatsächlich, die kannte dich schon vor mir.
Ach so, wirklich?
Ja, schön. Und die hat auch dieses wirklich ewige Thema mit dem Sohn, der einfach nicht einschlafen will. Mhm. Und wir als Freundinnen, die keine Experten sind, wir haben auch oft das Gefühl, okay, vielleicht bist du einfach auch schon zu aufgeregt und auch schon ganz sensibel auf das Schreien, auf die, also da ist schon fast jeder Mucks irgendwie bringt dich schon irgendwie ja, auf eine ganz andere Ebene. Und sie sagt auch, für sie ist das Schlimmste, einfach das Kind weinen zu hören, in dem Moment auch nicht zu wissen, was ist denn jetzt gerade los? Du kannst eigentlich keinen Hunger haben, eigentlich passt doch alles. Hast du Bauchweh, was ist los? Und oft ist es wirklich dann der Papa, der reingeht, der vielleicht ein bisschen mehr Ruhe auch hat. Und plötzlich funktioniert der Schlaf. Und die haben auch schon ganz krasse Maßnahmen inzwischen gezogen, wo eigentlich der Papa dann wieder mit dem Kind einschläft oder nur die Mama mit dem Kind, aber zu dritt funktioniert dann gar nicht. Und es sind auch so Themen, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis du solche Gewohnheiten dann auch wieder aus dem Kind draußen hast.
Ja.
Aber das ist sicher nichts auf ein-, zweimal probieren und plötzlich funktioniert, sondern wahrscheinlich auch dranbleiben und immer wieder versuchen.
Genau, deswegen ist auch so bei meinen Schlafcoachings, die ich halt mit den Familien halt mache, sozusagen, biete ich auch immer so einen Begleitungszeitraum von 4 bis 8 Wochen an. Also entweder 4 Wochen, 8 Wochen, kommt auf die Situation der Familie auch an. Manche haben ganz, ganz viel im Argen, viele Themen oder sagen, ich möchte lieber ganz entspannt das Ganze angehen und mir ist das zu knapp. Weil wie du angesprochen hast, wie lange dauert es denn so ein bisschen? Also dass wirklich sich gut was tut, sage ich mal, sind 3 bis 4 Wochen so der Durchschnitt. Das heißt, deswegen ist für mich immer wichtig 4 Wochen Begleitung. Ich habe auch früher so ganz klassische Schlafberatungen gemacht, bin aber von weggekommen, nur in Ausnahmefällen, wenn es natürlich ein Wunsch mal ist von der Familie, weil ich nicht diese Nachhaltigkeit selber sehen kann. Und ich bin tatsächlich, da habe ich auch für mich einen hohen Anspruch, ich möchte, dass die Familien nachher mit Erfolgen rausgehen. Einfach, weil ich es ja selber kenne. Ja. Ich möchte nicht irgendwie nur ein Coach sein oder nur das damit Geld verdienen, sondern ich möchte, dass die Familie danach zufrieden ist. Und was für mich das Schönste ist, und da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich beim Kennenlerngespräch, was ich ja auch immer kostenlos am Anfang anbiete, um überhaupt mal die Situation einzuschätzen oder auch mal die Möglichkeit zu geben, mich kennenzulernen, ich dann weinende Mamas habe sehr oft und da merke ich natürlich auch, wie stark das Thema die Mamas vor allem natürlich erschöpft, weil die natürlich oft natürlich stillen und da halt wirklich die erste Bezugsperson sind und der Papa schon ausgelagert ist, auch nicht, weil es böse gemeint ist, sondern weil es nicht mehr anders geht, weil die Männer auch nicht schlafen können. Und dann sehe ich halt, wie gesagt, die weinenden Gesichter und am Ende des Coachings sehe ich strahlende Mamas, auch wie sie ihre WhatsApp-Bilder, sage ich mal, im Profil verändern am Anfang, ja, wo ich denke, die haben jetzt wieder Zeit dafür, die strahlen und das macht mich dann glücklich, wenn ich sehe, die sind jetzt auch eigenermächtigt, weil das will ich auch am Schluss immer erreichen, dass sie unabhängig von mir weitermachen können, dann erkläre ich halt immer auch am Schluss, wie sie nachhaltig weiter gut die Situation in den Griff bekommen. Auch wenn mal, wir wissen es auch, Entwicklungsphasen kommen, die temporären Schlaf wieder schlechter werden lassen können. Nicht müssen, aber können. Aber dass ich danach weiß, okay, ich setze dann wieder an bei den Erfolgen, die ich hatte. Weil ich finde, es bringt nichts, wenn ich einmalig irgendwie ein paar gute Nächte habe, sondern ich möchte ja, dass es nachhaltig gut bleibt. Und ich kenne es ja auch bei meinen Kindern. Wir haben gar kein Thema seit dieser Umsetzung, sage ich jetzt mal von mir, muss ich wirklich zugeben. Klar, wenn mal Fieber war oder so, dass man da irgendwie schlechtere Nächte hat oder mehr das Kind unterstützen muss, passt natürlich. Aber es ist nie wieder irgendwie dazu gekommen, dass, wenn wir selber eben diesen Freiraum brauchen, das Kind im eigenen Bett zu schlafen, das war halt uns schon immer wichtig. Es war unabhängig tatsächlich von meiner Schlafcoach-Berufung, sage ich jetzt mal. Das haben wir schon immer gesagt, weil wir können nicht schlafen, wenn ein Kind dazwischen ist und so. Und das hat sich auch nie verändert, auch bei beiden Kindern nicht. Und das Einzige ist, was, wenn die mal auf Toilette müssen, sage ich jetzt mal. Aber wir haben viele Dinge, die vielleicht noch später bei vielen vorkommen, auch bei Schulkindern, die vielleicht trotzdem noch gern bei den Eltern schlafen oder Ängste haben. All das haben wir nie durchlaufen. laufen, weil wir rechtzeitig für uns gesagt haben, was ist meine Vorstellung als Familie. So machen wir es. Natürlich bin ich jetzt Schlafcoach, weiß natürlich auch, wie es funktioniert. Aber wir wussten von vornherein, so wollen wir leben für uns. Und das ist immer wichtig, dass jede Familie sagt, was sie möchte. Wenn eine Familie zu mir kommt und sagt, ich möchte Familienbett, ist das völlig fein für mich. Jeder muss es wissen, was so das Ziel ist. Und wenn ich weiß, okay, das und das kann ich erreichen, da kann man ja schon ab dem 5. Lebensmonat anfangen mit Veränderungen. Und das ist das Gute, dass ich weiß, wenn ich einmal das Thema angehe und mich damit auskenne, dann bleibt es nachhaltig gut, außer bei diesen halt temporären Entwicklungen einfach, wo es mal schlechter wird. Aber ich kann es ja jetzt auch sagen, ich bin ja jetzt auch schon, also mein zweiter Sohn wird fast 7, also ich kann ja jetzt auch von der Zeit sprechen, die schon jetzt länger her ist und auch wie sich dann der Schlaf weiterentwickelt, dass ich auch sehe, es gibt halt wirklich immer auch noch Familien, die sagen, ich habe nie was verändert und dann halt beim Schulkind auch das Thema immer noch haben, obwohl Thema Schlafentwicklung gar nicht mehr das Thema ist. Mhm. Man muss auch sagen, also die ersten 3 Jahre ist es diese Entwicklung und danach ist es eher so ein Erziehungsthema tatsächlich auch. Was möchte ich? Bin ich da bereit genug zu sagen jetzt zu meinem Sohn, ja, jetzt darfst du mal ins eigene Bett, sonst war es davor okay im Familienbett. Also das ist dann auch wieder so ein Thema, was man für sich halt wählen darf. Aber ich sehe einfach, wenn man es einmal angeht, man profitiert jahrelang, also eigentlich sein ganzes Leben praktisch davon. Auch viele sagen zu mir, Mensch, du müsstest eigentlich einen Schlafcoach auch für Erwachsene machen, weil viele auch gefühlte Schlafstörungen haben. Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir wissen, dass wir so lange oder so oft das ganze Leben gefühlt, da jahrelang nicht durchschlafen, sage ich jetzt mal, und ich nenne immer altersentsprechendes Durchschlafen, weil auch da geht es ja von Alter zu Alter, steigert sich's und es ist halt erreichbar und wenn ich natürlich auch da schon ganz viel Schlafmangel habe, weil ich ständig normal ist, dass das Kind aufwacht, auch im Schulkindalter vielleicht noch, dann muss ich mich halt selber fragen, okay, warum ermächtige ich mich nicht selber, einfach mal einen Schritt zu gehen? Mein Kind entwickelt sich trotzdem gut, aber wenn ich jetzt dafür nicht schlafen kann im Bett und das neben mir liegt, dann muss ich ja gucken, was ist für alle eine gute Schlafsituation. Und das kann ich ja auch erreichen. Also deswegen gibt es auch hier nicht diese eine Lösung, dass ich sage, es muss unbedingt das eigene Bett sein, überhaupt nicht, oder das eigene Zimmer. Es ist wichtig, dass es zur Familie passt und dass auch die Partner mit einbezogen werden. Weil ich weiß auch, die Mamas haben vielleicht andere Vorstellungen nachher als die Väter dann zum Beispiel.
Vermutlich.
Genau. Und auch da will man halt alles fürs Kind. Aber dann darf man nicht vergessen, auch dann ist es auch eine Gefahr für die Partnerschaft irgendwann, wenn man sich nicht einig ist.
Dass das Familienleben dann einfach oder die Partnerschaft drunter leidet.
Genau. Man hat ja auch keine Zeit mehr dann irgendwie für sich als Paar. Es wird ja alles eh weniger, ist auch klar. Aber es ist ja auch so, dass tatsächlich auch Studien sagen, dass im ersten Lebensjahr sich die meisten Paare auch dann trennen. Ist natürlich erst die Umstellung ein großes Thema. Schlaf ist ein großes Thema. Aber es muss ja nicht so weit kommen. Und dass ich da auch hinschauen darf, auch mit der Erziehung tatsächlich, da spricht keiner davor. Ja. Wie stelle ich mir eigentlich später mal die Erziehung vor? Aber auch das würde ganz viel Potenzial haben, damit es nicht zu später zu irgendwelchen Konflikten kommt. Weil man weiß zwar nicht, wie es sich anfühlt mit Kindern, man handelt schon vielleicht anders womöglich, aber zu sagen, wer ist denn deine Vorstellung beim Schlaf, bei der Erziehung, welche Werte sind dir wichtig? Mhm. Genau. Also das, ich kenne niemanden, der das macht, sage ich jetzt mal, vorher bespricht. Und es soll auch keinen Druck auslösen auf Schwangere oder Ähnliches, sondern zu überlegen, aber wäre es vielleicht doch mal ganz gut, das sind ja nur mal so ein paar Sätze, die man, wo man sich austauscht. Mhm. Weil es ist doch wichtig nachher, dass wir nachher nicht das Thema haben, dass sich gefühlt nachher alle trennen, weil irgendwelche Themen hochkommen oder kommen mit Kindern hoch, die sind unsere Spiegelbilder, sage ich jetzt mal. Und wenn wir uns davor ein bisschen mit beschäftigen, sage ich mal, dann wäre schon viel geholfen, dass wir gar nicht mehr später so in diese Bredouille kommen, weil bei jedem kommt irgendwas aus der eigenen Kindheit hoch. Das ist ganz klar, auch wenn man es nicht sehen will, aber es ist einfach so. Und wenn ich da halt ein bisschen schon mal meine Fühler ausstrecke, so ein bisschen mich informiere oder auch mit dem Partner mich austausche, dann kommen viele Themen vielleicht gar nicht so schwer zumindest, wie sie dann nachher sind, sondern einfach, stimmt, ich war ein bisschen darauf vorbereitet, jetzt kommt dieses Thema, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so kann man es ja auch angehen. Ja. Und ich finde es so wichtig, weil auch da die Raten der Scheidungen nimmt auch zu. Und muss es denn so weit kommen? Ich denke immer so, für mich ist dieses vielleicht auch immer diese rosarote Brille vielleicht. Ich bin so ein Typ, die Romantikerin, muss ich ehrlich sagen, dass ich sage, okay, es ist möglich, aber ich muss hinschauen. Also ich muss hinschauen, hinschauen, welche Themen sind es denn? Es ist möglich, dass man auch eine Familienharmonie hat, ein glückliches Familienleben hat. Und deswegen finde ich es auch, muss ich sagen, bei euch so super, dass hier die Eltern auftanken können. Also dass hier die Babys, Kleinkinder, Schulkinder, wie auch immer, betreut sind. Und zu sagen, hey, ich darf mir das auch mal wieder rausnehmen, nach mir zu schauen. Und ich weiß, ich bin hier in einem guten Ort, wo ich auch mal wieder auftanken kann, weil denk immer dran oder auch alle an alle Familien, wenn wir nicht, sage ich mal, in Balance sind, dann erstmal, wie gesagt, haben wir es auch nicht diese Energie für unsere Kinder. Wir wollen diese perfekte Mutter sein, können es aber gar nicht, weil wir total ausgebrannt sind. Ja. Genau, da kann man wieder halt auftanken und das ist halt auch so toll, weil ich glaube, so aus der Erfahrung, was ich ja mit Familien habe, auch ist wirklich, dass viele gar nicht mehr können, auch oft. Wenn man halt richtig in diesem Schlafthema drin ist, gerade am Anfang, und da hilft es halt auch gerade, dass man mal zu zweit wieder was machen kann. Und wenn es nur kurz im Schwimmbad ist oder was anderes zu machen ist und gerade, dass wir wissen, okay, das ist alles gut. Und die Eltern kriegen halt diese Kraft wieder. Und das ist wichtig. Und ich glaube, das wird auch zu sehr außer Acht gelassen, weil man auch hier wieder leider dieses Rollenbild heutzutage hat. Die Wonder Woman, die Frau kann alles, super Ehefrau, sozusagen super Mama. Genau. Und dann, oh, darfst du nicht nach Hilfe fragen, weil das ist auch so, viele trauen sich mittlerweile gar nicht mehr, um Unterstützung zu holen. Auch das so, oh Gott, dann denken alle, ich bin eine schlechte Mutter oder sich überhaupt Hilfe zu holen im Bereich Schlaf. Ich habe immer auch ganz viele im Abschlussgespräch, sage ich mal, bei mir, die auch sagen, auch die Männer, wir haben am Anfang gedacht, es ist eine Schwäche, sich Hilfe zu holen, auch im Schlafbereich, weil dann die Frauen vielleicht denken, oh Gott, ich schaffe das nicht mal mit dem Schlaf, wie kann das sein? Das ist doch was da ganz Natürliches. Mhm. Aber ich kenne es ja auch, es ist es nicht. Wenn ich kein Wissen habe, woher soll ich es wissen? Intuitiv macht man eher die Dinge, die man, um das Kind vielleicht zu schützen, dass man zu viel macht womöglich, ja. Aber man weiß dann auch nicht, was ist denn richtig? Wer kann es einem denn sagen, was richtig ist, ja? Und deswegen gibt es ja dann diese Möglichkeit, wie mit mir zum Beispiel.
Du bist ja auch Familiencoach, also genau. Nicht nur Schlafcoach, sondern genau. Auch Familiencoach. Mhm. Wann kommen da die Familien zu dir oder was sind da die brisantesten Themen? Ist es einfach das Zusammenleben oder dass irgendwas aus der Balance ist im Familienleben oder ist es viel Vorsorge dann trotzdem auch? Was kann ich tun, damit manche Sachen einfach nicht passieren? Oder wann wendet sich die zu dir?
Ja, ist schon natürlich, wenn meistens ein Schmerzpunkt da ist. Und das ist schon auch bei vielen dieser Faktor, egal ob bei ein oder zwei Kindern, kommt es dann oft dazu, dass dann Familien halt merken, okay, ich kann so nicht mehr weiterleben, auch in der Partnerschaft vor allem, weil der Hauptfaktor ist tatsächlich bei den meisten, und das würde ich auch bestätigen, was man so, also wenn man auch Freunde fragt und vielleicht bei sich selber auch weiß, wie man selber diese Themen sieht und andere sehen vielleicht, dass das Thema auch Erziehungsstile ganz viel Probleme leider mit sich bringt. Also auch da wieder die ähnliche Geschichte wie mit dem Schlaf. Das heißt, wir haben halt Mamas natürlich, die sehr bedürfnisorientiert denken. Und ich bin ja auch Erziehen ohne Schimpfen Coach, deswegen weiß ich das. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt. Wie gesagt, ich habe diese Altersgruppen ja auch, wo das Thema auch immer noch präsent ist, natürlich mit dieser Autonomiephase. Und dass da total unterschiedliche Meinungen sind. Auch da, die Mamas sagen bei allem mehr oder weniger, vielleicht bei vielen, ja, passt schon, Kind, mach ruhig. Und die Papas zum Beispiel eben nicht, die sind eher noch so ein bisschen auf diese strenger. Absolut. Und dann driftet es halt zusammen, dass irgendwie diese Übereinstimmung nicht mehr passt für viele. Viele denken vielleicht, ja, man hat sie auseinandergelebt oder jeder sieht es anders, und die Mamas wollen ja immer die Kinder schützen. Also das heißt, ganz intuitiv, ja, okay, also ist der Partner vielleicht schuld, so sage ich jetzt mal übertrieben.
Wenn Papa Nein sagt, frage ich Mama, oder?
Ja. Auch da, man darf es halt nicht vergessen, wenn wir zu viele Unterschiede haben, und deswegen auch, wie vorhin erwähnt, dass man sich vorab mal über diese Werte klar wird und dann auch vielleicht daran erinnert, wenn es dann irgendwie übereingestimmt hat. Weil du darfst ja nicht vergessen, auch da ist das Prägungsthema extrem präsent. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel dann das Zweite hat, man denkt bei einem, ja, der eine beschäftigt sich ja mit dem Kind, der eine hat immer eine Pause. Aber plötzlich kommen diese Stressmomente hoch, jedes Kind will was von einem. Und dann arbeitet man halt als Mama auch noch und wuppt es auch noch, vielleicht ohne viel Hilfe. Und dann ist es einfach so, dass vielleicht gerade bei den Papas, die haben halt auch so das noch im Kopf, auch man darf keine Schwäche zeigen. Also das Kind muss ja praktisch gehorchen, so übertrieben gesagt, aber das ist noch so, was dieser Ursprung bei den Männern auch oft ist, dass es jetzt nicht so sind, dass sie nicht feinfühlig sind oder so, sondern einfach auch über Generationen hinweg diese Prägung so verankert ist in den Männern. Tatsächlich, ich kann das ja wirklich von vielen Fällen auch jetzt sagen. Und bei den Mamas, die sich viel mit Erziehung beschäftigen, auch ganz viele Ratgeber vielleicht lesen und so, ist es schon so, dass man auch sehr viel informiert ist über, ja, was das auslöst später fürs Kind, die Prägungen und so weiter, wenn man jetzt schreit oder halt und so weiter. Das heißt, wir haben hier auch wieder praktisch Schwarz-Weiß-Denken und das geht nicht zusammen. Und dann steht man vor diesem Punkt, okay, trenne ich mich jetzt oder nicht oder gibt es Möglichkeiten? Mhm. Und dann, also das ist erstmal...
Da kommst du dann ins Spiel, oder?
An diesem Punkt? Genau. Da muss man ja nicht immer zwangsweise irgendwie, jetzt sage ich mal, eine Paartherapie machen. Bei mir ist halt der Unterschied, ich kenne mich ja in vielen Feldern aus. Das heißt, wir gehen, also der Hauptpunkt ist bei vielen, das Kind ist ja vielleicht dieses Problem, so jetzt mal übertrieben gesagt, eher. Also der Auslöser, das Kind hat ein Thema und klar, die Mamas wissen, es ist nicht nur das, da ist es eher diese beim Partnerschaft. Und halt viele Frauen sind das ja emanzipiert, haben halt so ihr eigenes Leben auch aufgebaut, was früher auch anders war. Und deswegen ist mehr dieses Thema, okay, jetzt muss man halt hinschauen, Partnerschaft ist mir ein wichtiger Block, Erziehung ist mir ein wichtiger Block, was stimmt denn jetzt eigentlich? Auch da diese Unsicherheit, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und auch da muss ich sagen, ist wieder für mich diese Grauzone, genau dieser Mittelweg, weil es ist auf der einen Seite schon so, dass wir wissen, wenn wir jetzt natürlich ganz das Kind anschreien oder mit Belohnungen, mit Bestrafungen hantieren, das muss ja keine körperliche Gewalt sein, es kann auch psychisch sein, einfach, man nennt es ja emotionale Vernachlässigung, dass man auch das früher mehr erfahren hat als Kind, man wurde nicht so gesehen, man wurde nicht viel gefragt. Und dann ist es manchmal heutzutage zu viele Fragen stellen, dann vielleicht gar keine Regeln mehr zu haben. Das ist dann halt auch vielleicht schwierig, ja, weil jeder macht dann, was er will. Und das sieht man ja auch in der Gesellschaft, dass man da ja auch Themen hat. Das hat ja auch mit der Erziehung zu tun. Und hier ist auch wichtig, finde ich, aufzuklären, was eigentlich wirklich zu negativen Folgen führt und was nicht. Wenn ich natürlich, wie gesagt, auf das alte System gehe, wissen wir ja heute, dass ganz viele psychologische Unterstützung brauchen, auch Eltern. Also, dass sehr viele betroffen sind von diesem bestraft werden, gedroht und so weiter, dass wir gelernt haben, okay, ich muss nach diesem Muster leben, um zu überleben, sage ich mal im weitesten Sinne. Und wenn ich es nicht mache, dann bin ich ja schlecht dran. Und früher war es ja noch schlimmer mit körperlicher Gewalt, sage ich mal. Wobei, wie gesagt, das ist alles noch gar nicht so lange her. Also, es gibt auch in unseren Generationen noch das Thema, wo es tatsächlich ein Thema war. Wir reden immer von zu viel in der Vergangenheit, aber das ist es gar nicht.
Also wenn man,
genau, also man denkt es halt nicht mehr. Jeder, der vielleicht irgendwie so diese Einstellung hat, denkt, genau, aber es ist tatsächlich trotzdem noch so. Und wie gesagt, wie im Schreien lassen auch, das sind auch Themen, die manche denken, das war jetzt vielleicht vor 10 Jahren, aber ist auch nicht so. Und deswegen ist wichtig zu schauen, okay, was hat mich als Kind geprägt? Also das bearbeite ich sozusagen auch mit den Eltern, dass man sieht, wer hat welche Erziehung erfahren. Welche Werte wurden wie gelebt? Was ist mir jetzt für mein Kind wichtig? Weil wenn mir wichtig ist, mein Kind soll selbstbewusst werden oder ähnliches oder aus sich herauskommen, dann muss ich auch hinschauen, ja, was lebe ich selber auch vor natürlich und wie kann ich es unterstützen? Und da kann von Themen sein, dass mein Kind nicht trocken wird, braucht ewig, will, traut sich nicht. Es sind ganz viele Sachen, die mit einhergehen, wo wirklich so Entwicklungsthemen mit drin sind bei den Kindern sozusagen. Also da geht es jetzt nicht spezifisch um das Babyalter. Klar können auch Familien sein, wo ein Baby dabei ist, aber es ist meistens dann, wenn es das zweite Kind ist. Ja, das ist meistens nicht beim ersten. Beim ersten hat man dieses Schlafthema hauptsächlich. Und dann, wenn die Familie größer wird und das Kind älter wird, dann sind es Erziehungsthemen und dann haben ganz viele mit Wutausbrüchen zu kämpfen und deswegen ist er dann so, da kommen die alten Muster hoch, das heißt, ich reagiere im Überlebensmodus als Mama oder Papa und weiß jetzt, das kann ich überhaupt nicht verstehen, jetzt schreie ich das Kind an, weil ich mir denke, was ist da los? Aber auch da, wenn wir uns mit der Entwicklung des Kindes beschäftigen, wissen wir auch, das ist ganz normal, auch da sich auszuprobieren, sage ich jetzt mal, und aber auch nachher irgendwann seinen Weg zu finden, was ist für mich ich als Familie okay und was ist nicht okay? Wenn ich jetzt natürlich weiß, jeder hat andere Vorstellungen, auch in der Partnerschaft, dann passt es natürlich nicht so. Und die Kinder denken sich dann in dem Moment, okay, jeder macht es ja anders, okay. Und das ist auch nicht so gut für die Kinder.
Keine Stabilität auch.
Genau. Deswegen ist immer besser zu sagen, okay, auch wenn wir unterschiedlich erzogen wurden, vielleicht oder jeder vom Typ unterschiedlich ist, zu sagen, mit was können wir denn zusammengehen? Versuchen wir einfach vorher die Dinge abzusprechen, bevor jeder was anderes sagt, weil die Kinder dann natürlich auch sich nicht ein, oder das einfach kein, wie du es schon sagst, irgendwie keine gerade Ziellinie ist, so ein bisschen zu sagen, okay, wir sollen uns ja auch nicht komplett verbiegen vom Partner. Ich finde ja auch wichtig, der eine kennt sich womöglich durch Wissensaufbau mehr aus als der andere. Deswegen ist natürlich immer schön, wenn beide sich ein bisschen informieren. Deswegen finde ich das schön in der Kombi. Wenn es natürlich jetzt einfach das Interesse des Partners nicht ist, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist, dann ist halt zumindest wichtig zu schauen, okay, was ist dir jetzt wichtig? Kannst du mit dem mitgehen oder schaffen wir einen Mittelweg, dass wir niemand irgendwie komplett jetzt, sage ich mal, total verunsichern und vor allem wir auch selber nicht so rausgehen. Wir fühlen uns doch auch komisch, wenn der andere Partner sagt, auch bei dem ist es erlaubt und bei mir ist es nicht erlaubt. Und ist einer immer der Böse, so ungefähr, und einer nicht. Das kann ja auch genau auch lange Sicht negativ sein, dass auch da, dass wir es hinbekommen im Familiencoaching, dass wir wieder diese Zusammenkunft schaffen, einmal in der Partnerschaft, ganz wichtig, auch wenn bei vielen vielleicht vieles schon im Argen ist, aber da sage ich auch, wenn beide Elternteile mit dran arbeiten und denen das wichtig ist, dass es nicht zur Trennung kommt, dann gibt es auch gute Ergebnisse. Das sehe ich auch immer wieder. Wenn natürlich ein Partner jetzt zum Beispiel das nicht möchte, dann kommen die gar nicht erst so weit ins Familiencoaching. Dann erkennt man natürlich, okay, ich gehe wegen dem Kind vielleicht, weil das irgendein Thema hat und mitbringt. Aber am Ende des Tages ist es für mich nicht dieser Hauptfokuspunkt. Ich sage, ihr dürft auch gern hinschauen, was ihr mitbringt oder was ihr natürlich gelebt habt früher. Und für viele ist es total ein Aha-Effekt. Es geht gar nicht ohne Eigenarbeit. Also deswegen ist so die Offenheit der Eltern wichtig, dann zu sagen, oh Gott, nee, jetzt bin ich ja gefühlt wie beim Psychologen hier oder so, sondern es geht darum, es ist eine Betrachtung von der ganzen Familie. Es geht nicht nur um dich allein oder euch als Paar, sondern es geht wirklich um alle und wie ihr gut miteinander zurechtkommt. Und deswegen, es finde ich so schön, weil nur dann kann ich ja, wie gesagt, die Familienharmonie überhaupt hinbekommen. Aber wenn einer sich blockieren jetzt würde als Elternteil, dann ist es schon natürlich schon schwer. Und ich finde immer, man soll alles ausprobieren, nicht zu früh aufgeben, auch irgendwie zu sagen, jetzt, ach ja, nehme ich den einfachen Weg, weil ich weiß, viele Mamas sind halt, wie gesagt, sehr selbstbewusst mittlerweile, aber ich finde es halt wichtig, hinzuschauen. Es macht ja auch was mit dem Kind, wenn es vielleicht eine Scheidung erfährt, auch wenn man das so gut wie möglich hinbekommt. Ich bin jetzt zum Glück kein Scheidungskind, aber ich kenne einfach viele und ich denke mir immer so, probier doch lieber alles aus erstmal und gemeinsam und dann seht ihr auch, ob ihr weiterkommt oder nicht und keiner muss natürlich in dem System bleiben, was für einen nicht gut ist, definitiv nicht. Also, aber ich finde,
hast du das Gefühl, dass viele schon zu früh irgendwie das wegschmeißen?
Ja. Ich glaube, es ist ja auch, ja gut, man kann es jetzt auch nicht so sagen, ob es jetzt unsere Gesellschaft vielleicht so direkt ist, auch dieses, ja gut, komme ich heute nicht, komme ich morgen, es ist ja schon mit diesen ganzen Apps, wenn man jemanden kennenlernen will, ja, wenn nicht, ist dann jemand anders noch da, so. Klar, in der Familie ist natürlich was anderes, da geht jetzt niemand mit dieser Absicht raus, ja okay, dann finde ich morgen jemand Neues, das sicherlich nicht, aber aufgrund, dass viele sich sagen, ich habe mich schon weiterentwickelt, gerade die Mamas, also da, ich kenne jetzt tatsächlich nur so Kombinationen, wo sich Frauen zum Teil dies rausnehmen würden, weil sie schon sehr weit sind. Sie beschäftigen sich mit sich selbst schon länger, mit Erziehungsthemen und wissen für sich selbst, was ist dieser richtige Weg. Und dann, wenn man halt merkt, irgendwie passt es nicht mehr, jemand geht diesen alten Weg und man hat sich weiterentwickelt, dann passt es vielleicht nicht mehr so ganz. Aber ich denke nicht, dass es nur diese persönliche Entwicklung ist, sondern es ist Unwissenheit auf beiden Seiten sozusagen. Und es ist halt einfach gemacht, sich einfach zu trennen. Ich weiß, keiner macht es sich definitiv einfach, sicherlich zu sagen, okay, das beende ich jetzt, vor allem, wenn man Kinder hat. Aber ich will nur dazu aufrufen, zu sagen, ich probiere wirklich alles und das betrifft auch die Männer, dass man auch bereit ist, ich darf dran arbeiten und nicht mein Weg ist immer der richtige, sondern zu sagen, okay, jetzt gehe ich lieber mal zu einem Familiencoach, der kann ja mal alles angucken und auch das Kind sozusagen, jetzt sage ich mal, alle Themen, die aufkommen, die einem wichtig sind, zu sagen, okay, dann probiere ich das doch mal. Ich muss jetzt auch nicht gleich in eine Paartherapie oder Eheberatung. Es geht darum, ich finde es immer gut, die ganze Dynamik zu verstehen und nicht nur sagen, okay, die eine Person ist schuld, sondern es sind ja alle beteiligt und da ist bei jedem ja was. Also keiner macht irgendwas zu 100% richtig oder so oder falsch, sondern es ist immer diese Kombination. Und deswegen, ja, ich sehe das schon so, dass mehr diese Tendenz da ist, auch natürlich, weil es nicht mehr so die Abhängigkeit gibt wie früher für die Frauen, aber trotzdem zu sagen, hey, ich glaube halt da auch dran, es gibt immer einen Sinn, warum wir mit dieser Person zusammengekommen sind und warum das jetzt so ist, wie es ist. Also beschäftige dich damit, wenn wir jetzt mal rein von diesem Wissenschaftlichen weggehen, sondern zu sagen, okay, komm, wir ziehen an einem Strang, wir schaffen das und wenn es irgendwie Themen gibt und alle überfordert sind, dann müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Auch das ist so, glaube ich, für mich persönlich diese größte Lebensherausforderung. Wenn man das geschafft hat, sage ich mal, in der Partnerschaft, trotz Weiterentwicklung und wenn Jahre vergehen, das geschafft zu haben, am Ende glücklich zu sein, auch mit Kindern, das ist nämlich die größte Herausforderung oder auch tatsächlich für viele dieser Faktor ist, warum vielleicht zu Scheidungen kommt. Nicht, weil die Kinder falsch sind, sondern weil man einfach überfordert ist mit diesen ganzen Themen, die auch aus der eigenen Kindheit unbewusst hochkommen, Triggerpunkte. Wir haben uns alle nie damit beschäftigt, aber wir haben heute die Chance, es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Früher war es nicht so, aber wenn wir heute die Chance haben, warum denn nicht?
Sodass wir einfach die erste Generation sind, die es irgendwie besser macht.
Ja. Und,
ja, definitiv.
Und dass wir auch da, wie du gesagt hast, diese Rucksäcke, diese Schattenseiten, die jeder von uns hat, einfach anschauen dürfen und zu sagen, gut, ja, und wenn es schmerzhaft ist, ich weiß, keiner will hinschauen, wenn er eine schlechte Kindheit hat oder ein Trauma oder so. Und für mich ist tatsächlich auch so, wo ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen möchte in so, sag ich mal, traumasensibles Coaching, auch zu schauen, noch mehr, auch für die Kinder, wie kann man denen auch helfen, auch mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil wenn wir davon gelöst sind oder zumindest so, dass wir gut leben können, weil jeder ist konditioniert, das wird sich nie verändern, jeder von uns nimmt was mit, aber auch positive Dinge natürlich von den Generationen davor, aber wenn wir da ansetzen, dann haben wir alle auch da selbstbewusste Kinder, positive Kinder letzten Endes, die dann auch so in die Welt rausgehen und das brauchen wir ja, da kommt noch ganz viel für die Kinder, egal ob es die Technologie ist oder das Klima, so viele Herausforderungen und da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, weil ich immer denke, wenn man da...
Ich finde es so schön, wie du dran strahlst und wie du irgendwie auch trotzdem von einer besseren Zukunft, also du bist schon sehr zukunftsorientiert und strahlst auch irgendwie diese Wärme total aus und man merkt schon, dass du da wirklich selber auch ganz in deiner Mitte bist und da ganz fest dran glaubst und das ist wirklich schön.
Das ist wirklich so, das ist für mich, ich habe immer schon gespürt, früher, ich will wirklich Kindern helfen. Warum auch immer, hat alles seine Geschichte irgendwie. Das war für mich schon da. Also ich, wie gesagt, auch ganz so traditionell irgendwie im Berufsfeld gearbeitet habe. Aber das war für mich so ein innerer Faktor. Und dann irgendwie hat sich ja alles so ergeben. Und immer je weiter ich schaue und auch dann im Austausch mit Familien bin, desto mehr sehe ich, es ist so viel möglich. Und jeder will doch eine super schöne Zukunft für sein Kind, weil das ist selbstbewusst, ist mutig ist. Ja, aber wenn wir das nicht vorleben, wir leben es ja nicht vor, indem wir nicht hinschauen, wir wollen auch wegschieben, brauche ich nicht, alles gut. Wir müssen auch uns mit diesen Schmerzpunkten auseinandersetzen, damit wir befreit sind, damit wir loslassen können von diesen alten Mustern und in die Zukunft schauen können. Und dann kann ich es auch bei meinem Kind vorleben, weil, wie gesagt, was soll ich vorleben, wenn ich selber nicht bereit bin, mich zu verändern? Und dann machen wir leider wieder weiter bei den nächsten Generationen, die das wieder so machen und wieder.
Sozusagen. Das heißt, wir setzen hier den Cut und machen es besser.
Genau. Also so stelle ich mir das tatsächlich vor. Also ich versuche es auch in dem, was ich tue. Ich bin ja nicht nur, dass ich das predige oder so, sondern ich mache das tatsächlich auch bei meiner eigenen Familie, bei meiner eigenen Partnerschaft, bei meinen Kindern auch, weil ich will ja nicht aus der Theorie erzählen, sondern auch aus der Praxis. Und natürlich auch, wenn ich Familien begleite, was ich sehe, was wirkt nicht so, sehe ich ja dann auch. Und ich finde, da kann man echt noch viel rausholen. Und wie gesagt, man muss das finden, was für einen stimmig ist. Und Familien kommen zu mir, die sagen halt, du, alles, was wirksam ist, da bin ich für alles offen. Ja. Und auch da, Human Design kennen nicht viele. Es gibt zwar die Mega-Bubble auf Social Media, wo dann wirklich nur noch solche Verfechter sind. Ich bin jetzt aber nicht die Verfechterin, sondern ich sage, es ist für mich wirksam
schöne
in der
Ansätze.
Familie. Genau, schöne Ansätze, die ich für mich dann gezielt mit einsetze, wo ich helfen kann und nicht nur dieses 1000 verschiedene, also wenn man so einen Chart sieht, denkt man sich, was ist denn das eigentlich? Und dann die verschiedenen Bezeichnungen. Aber ich finde halt, es muss man gar nicht so wissen. Wenn ich jetzt für mich schnell eine Lösung möchte und mit jemandem Austausch gehen möchte, kann ich da halt helfen, sage ich mal. Aber ich muss mich jetzt irgendwie nicht komplett durchwurscheln oder forschen, bis ich dann an irgendeine Lösung komme, weil da kann man sich halt auch verlieren drin, ja.
Würdest du jetzt sagen, Stefanie, jetzt bist du natürlich in ganz vielen Familienleben quasi so ganz tief dann auch drinnen, kriegst natürlich ganz viel mit. Wie läuft es dann in der eigenen Familie? Gibt es da dann trotzdem Punkte? Du kennst jetzt natürlich alle Maßnahmen, alles, was funktioniert.
Ja.
Stehst du dann aber dann auch ab und zu an so einem Punkt, wo du wirklich an deine Grenzen kommst und nicht mehr weißt, was jetzt zu tun ist? Gibt es die Momente oder behältst du dann trotzdem die Ruhe und die Stabilität?
Also in den meisten Fällen, in den meisten Fällen schon. Also ich merke nur da tatsächlich, wenn es, sage ich mal, aus der Balance kommt, dann merke ich, dass ich selber nicht in mir ruhe. Ja. Dass ich selber zu viel Stress habe, dass ich merke, okay, ich kann jetzt gerade diesen Wutausbruch von meinem Kind nicht gut begleiten, weil ich selber gerade keine Kooperationskontingente nicht gerne mehr frei habe, weil ich schon ganz viel am Tag schon war und habe den Wutausbruch ausgehalten und dann den 5. schon und jetzt am Abend ist es der 10. Dann merke ich das natürlich auch und das will ich auch immer sagen. Ich glaube, es denken auch immer viele, dass wir jetzt perfekt sein müssen, jetzt alles machen, damit die Familie perfekt ist. Es geht jetzt nicht um Perfektion, dass das Leben wie im Ponyhof ist. Ich sage zwar immer, es ist erreichbar, aber ich will jetzt nicht dieses hohe Maß stellen, sondern dass ich sage, okay, ich versuche für mich, wo ich zumindest glücklich bin, dass natürlich auch ein Familienleben nicht immer nur so ist, ja, alles happy family, aber dass ich mit umgehen kann. Es geht darum, wie gehe ich mit der Situation um und wie kann ich es positiv beeinflussen, weil es soll nicht so sein, ich bin überfordert und bin jetzt irgendwie komplett verlassen und weiß nicht, was ich tun soll und dann endet es halt immer vielleicht im Negativen, sondern ich bin halt so, ich gucke dann danach, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie mich triggern lassen, dann sage ich auch nachher zu meinen Kindern, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt was gesagt, was auch nicht in Ordnung war. Die lernen das ja auch von mir, weil wenn wir es nicht selber vorleben, wissen sie ja auch nicht, wie es geht. Ja. Und das machen meine Kinder ja dann auch, wenn sie sagen, das war jetzt auch nicht okay von mir, Mama, so ungefähr Entschuldigung, ohne dass ich sage, was wäre jetzt schön, wenn du dich entschuldigt hättest oder so, weil ich dann auch sehe, okay, es sind manche Dinge dann auch nicht in Ordnung, es kommen ja immer wieder neue Themen dazu natürlich, aber dass ich sage, okay, ich versuche von dem Thema irgendwie drohen oder Bestrafung oder sonst was wegzukommen oder sonderbar zu belohnen, damit Kinder was tun, was ich will, sondern ich versuche einfach auf die Situation einzugehen, versuch's zu begleiten und wenn ich dann mal, das kommt ab und zu vor, aber jetzt nicht oft, wenn ich merke, jetzt habe ich halt auch viel, einen langen Tag gehabt, viel begleitet, wo ich denke, also heute geht's aber echt nicht mehr. Und dann sage ich es auch meinen Kindern, jetzt ist echt bei mir auch so, ich bin jetzt auch wirklich ausgelaugt, bei mir ist echt auch der Akku leer, dann sage ich das und ich will halt auch, dass sie die Wahrnehmung da.
Und die können dann auch umgehen wahrscheinlich damit.
Ja, die sagen halt auch.
Die Mama mal.
Ja. Genau.
Darf die Mama einfach mal sich selbst sein und
auch mal, auch sich mal ausruhen, weil das ist auch so immer dieser Perfektionsdrang, okay, nee, ich darf keine Pause machen, alles meinen Kindern, läuft alles perfekt, ich begleite es, aber wo bleib ich? Und dass ich auch sage, es ist wichtig, dass ich auch mal vorlebe, dass ich mich mal hinsetzen darf oder dass ich sage, okay, guck mal, jetzt habe ich hier alles aufgeräumt, dann sage ich, ich setze mich jetzt und Mama, ich will irgendwas, sage ich, jetzt darf ich mal 5 Minuten auch einen Kaffee trinken und dann bin ich wieder für euch da. Dass sie auch sehen, dass ich, wenn ich immer nur durchziehe, merken die ja auch, ich habe es ja gar nicht bei meiner Mama gesehen, dass sie eine Pause macht, dann machen die das ja auch unbewusst, meistens auch so. Und dann haben wir wieder dieses, ich bin nicht achtsam zu mir selbst, Selbstfürsorge lebe ich nicht vor, dann wundere ich mich, warum mein Kind irgendwann vielleicht auch ausgebrannt ist, also auch im Erwachsenen-Dasein, immer dieses Leistungsorientierte durchziehen müssen. Wir leben es ja vor und wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt mal was gesagt, wie gesagt, dann würde ich mich entschuldigen und dann aber auch sagen, wir können das vermeiden, wenn wir da auch vielleicht uns selbst alle mehr Pausen gönnen. Also dafür, da spreche ich natürlich jetzt in dem Alter schon mit meinen Kindern, dass ich sage, guck mal, so, dass sie es verstehen halt einfach. Das kann man natürlich jetzt schwieriger vielleicht mit dem Zweijährigen machen, aber man kann trotzdem immer versuchen zu erklären. sagen, jetzt ist mir auch gerade zu viel oder ich möchte das einfach jetzt gerade nicht. Und vor allem ist immer ganz wichtig, was heute auch wieder mein Sohn gesagt hat, weil er gesagt hat, ich will heute Fahrrad fahren hier und am besten jetzt gleich direkt irgendwie was gefrühstücken und los. Sage ich, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke, darfst du gern später machen. Nur wir wollen jetzt trotzdem hier erstmal alle in Ruhe fertig essen. Und dann hatten wir es, ich fahre hier ohne Fahrradhelm. Da sage ich, ja, aber du hast ja vorhin noch selbst gesagt, wir sind für Gesundheit und Sicherheit verantwortlich. Oh. Das sage ich immer wieder, ja. Weil das Eltern, das sind wir einfach und die Kinder dürfen drumherum frei auch mitentscheiden. Mhm. Ja, da sage ich, ja, aber guck, wenn du kein Fahrradhelm auf hast, ist es Sicherheit. Also das heißt, wir sind verantwortlich, wenn dir was passiert, dann müssen wir für gerade stehen und das wäre doch schade, wenn dir was passiert. Und das sagt er von sich aus, jetzt mit 6 schon, ihr seid für Gesundheit und Sicherheit verantwortlich. Sage ich, ja, genau.
Man kann das auch gut einordnen, ja, oder? Und ja, weiß, jetzt ja, greift aber wirklich.
Genau, und jetzt sage ich, nee, genau. Genau, und sage dann, cool, ja, und aber Fahrradfahren, das dann darf ich entscheiden. Sage ich, ja, schon, aber mit Helm. So, mhm, genau. Und das ist das, was wir vorleben immer wieder. Und wie gesagt, dass wir auch nicht alle perfekt sind und auch ich nicht als Coach, definitiv, aber ich würde mal sagen, zu 90%. Ja, man sagt auch immer so, ja. Also so ungefähr zu anderen, ja, sie lebt es schon vor. Und ich versuche natürlich dann auch ein bisschen das, was ich lebe, auch in der Partnerschaft vorzuleben. Weil ich erwarte jetzt nicht von meinem Mann zu sagen, okay, du musst es genauso wie ich machen. Aber das will ich vielleicht auch damit anderen Müttern sagen, wenn wir die Dinge vorleben, gewisse Dinge sagen, ohne dass wir unseren Partner bekehren, dann sagen die irgendwann plötzlich auch Sätze, die wir eigentlich noch nie irgendwie sonst besprochen haben, weil natürlich andere zuhören und wissen, wie wir reden. Und deswegen ist immer wichtig, nicht zu bekehren, zu sagen, okay, bist du offen für ein paar Ratschläge? Die meisten sind es halt eher nicht so. Mhm. Aber zu sagen, okay, ich lebe trotzdem das. Aber wichtig ist, diese Werte abzuklopfen, weil sonst sind wir immer in diesem, jeder macht's anders. Und wenn es größere Themen sind, sollte man natürlich auch gucken, in der Kindheit so ein bisschen schauen, woher kommt denn das oder was wünsche ich mir denn auch? Und auch das, glaube ich, haben viele nicht gelernt, über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Viele wissen gar nicht, was sind denn eigentlich Gefühle, sage ich jetzt mal, außer Liebe als Gefühl, aber nicht so einzelne wirklich Sparten von Gefühlen. Auch zu sagen, ich darf es jetzt ausleben, das Kind darf auch einen Wutausbruch haben. Und früher wurde es ja unterdrückt in den meisten Fällen, zu sagen, okay, du bist laut, lieber nicht, so ungefähr, ist peinlich. Und auch ganz früher, man durfte vielleicht auch jetzt zu Kriegsgenerationen nicht so auffallen und das wurde deswegen zum Schutz unterdrückt. Auch da müssen wir hinschauen. Das hat ja auch alles positive, negative Seiten. Aber viele können deswegen auch halt so einen Wutausbruch nicht aushalten. Entweder durch das Schreien lassen von früher oder zu sagen, bei mir wurde immer gesagt, ich darf es nicht. Und die kennen das gar nicht, dass man auch mal wütend sein darf. Oder ich darf auch sagen, ich darf auch mal traurig sein. Aber es ist wichtig, dass ich nicht mich in meinen Gefühlen verliere. Dass ich jetzt nicht irgendwie plötzlich Leute beleidige, die ich nicht beleidigen möchte. So in die Richtung. Ja. Dass ich sage, okay, Gefühle dürfen raus, sie sollen auch raus. Jeder darf alles ausleben, aber ich darf niemanden verletzen. Das sage ich zu meinen Kindern auch. Wenn ihr einen Wutausbruch habt, ja, schreit rum, alles gut, solange niemand stört und gerade alles gut. Aber es ist wichtig, wenn ich einen Wutausbruch jetzt jemanden schlage oder so aus dem Impuls heraus, dann ist ja auch wichtig zu wissen, die Kinder lernen erst diese Impulskontrolle zwischen 6 und 8. Das heißt, wir haben das auch immer noch. Das heißt, es ist wichtig, immer weiter zu begleiten, dass ich sage, okay, ich verstehe ja, dass du jetzt wütend bist, aber wir schlagen nicht. Oder wir hauen nicht, wir beleidigen nicht. Immer wieder sage ich diesen Satz. Und wenn ich es jetzt 300. Mal sage, wichtig ist halt, dass man ruhig bleibt in der Situation und nicht wieder sagt, jetzt hast du schon wieder.
Man muss Vorwürfe dann machen.
Genau, weil die Kinder können das erst, wenn sie entspannt sind und alles gut läuft, vielleicht auch manche, die vielleicht mehr damit zu kämpfen haben, vielleicht auch erst mit 8 oder ähnliches. Das heißt, also wir müssen schon auch lange, sage ich mal, aushalten, wir Eltern. Das heißt, man hat halt so die ersten Phasen mit 1,5 oder so mit den Wutausbrüchen, damit geht es ja weiter. Aber man sieht auch dieses Thema Erziehen ohne Schimpfen, das geht ja theoretisch bis in die Pubertät. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
Und die Pubertät, die wirft dann alles über den Haufen, oder?
Ja. Ja, also viele schildern mir, ich bin ja noch nicht in dieser Phase, aber schildern mir, dass es die schlimmste Phase ist. Also nicht nur Babyschlaf, sondern dass eben halt, wenn natürlich viele sich dann nichts mehr sagen lassen, so in die Richtung. Und dann muss man aber auch dieses
sehr
Gefühl
autonom werden.
Genau.
Dann, ja.
Und auch dieses Gefühl trotzdem entwickeln, dass ich sage, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Kind. Weil es soll ja nachher nicht so gegeneinander sein, sondern auch, wie komme ich an mein Kind denn ran? Auch in der Pubertät, das ist auch ein wichtiges Thema. Und deswegen lohnt sich alles, was wir, wo wir mit uns selbst selbst beschäftigen und auch bei unseren Kindern ansetzen, lohnt sich wirklich bis ins Erwachsenenalter. Mhm. Und dann werdet auch sehen, Mensch, dafür bin ich diesen Weg gegangen und ist ja klar, warum es uns jetzt schwerfällt, weil wir es ja selber nicht vorgelebt bekommen haben, in den meisten Fällen. Also ich kenne selten jemanden, der sagt, oh, ich wurde total bedürfnisorientiert, also wirklich in diesem normalen Maße erzogen oder so. Jeder hat das Beste getan. Wie gesagt, die Eltern, man darf nie auch den Eltern einen Vorwurf machen. Ich weiß, manche haben vielleicht nicht so eine gute Kindheit oder sagen, die haben eine gute Kindheit gehabt, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie leer an. Dann denke ich mir, ja, es ist wichtig, dass ihr versucht, das zu akzeptieren, so wie es war, dass es keiner hoffentlich böse gemeint hat und dass wir sagen, wir müssen uns befreien sozusagen von diesen alten Themen und auch an uns selber dann weiterarbeiten. Aber zu sagen, jeder hat ja ein Päckchen zu tragen, der eine mehr, der andere weniger, aber zu sagen, es ist möglich, sich damit zu beschäftigen und dass ich nicht das innere Kind von damals sein muss, wie es vielleicht jetzt heute auch letzten Endes ist. Ich muss mich mit diesem kleinen Kind beschäftigen, was vielleicht damals Schmerz erfahren hat und kann es aber auch, sage ich mal, befreien, indem ich einfach mich den Themen annehme. Ja.
Ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort, sich den Themen annehmen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele unserer Hörer und Hörerinnen mit diesen Themen auch zu tun haben, vielleicht auch unbewusst sich noch nie wirklich aktiv damit beschäftigt haben. Also gerade jetzt nach unserem Gespräch würde ich es jedem nahelegen, sich damit dann doch noch ein Stück weit mehr zu beschäftigen, um sich selbst zu verstehen, um auch die Kinder, den Partner ein bisschen besser zu verstehen. Für alle, die vielleicht noch das Kleinkind, das Baby zu Hause haben und noch mit Schlafproblemen kämpfen, lege ich wirklich nur mehr ins Herzen, schaut euch dieses Buch an, A Life of Happiness. Ja, das sind ein paar schöne Punkte zusammengefasst, die vielleicht dem einen oder anderen nur ein bisschen helfen werden. Genau. Liebe Stefanie, danke, dass du da warst, uns einen sehr so gern spannenden Einblick gegeben hast in deinen Alltag, in dein Berufsleben. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit bei uns. Genieß noch die Familienzeit, vielleicht auch die Partnerzeit, ab und zu zu kurz kommt. Und ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir total Spaß gemacht. Und ja, wir genießen hier schon die Zeit. Also kann es auch nur jedem ans Herz legen, mal hierher zu kommen. Wirklich eine tolle Familienmöglichkeit, einfach an Urlaub, an Auszeit für die Kinder. Die haben ganz viel Spaß bei uns auf jeden Fall. Und wir als Paar auch schon, tatsächlich wir als Paar. Genau, also deswegen nochmal vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.
Das war Chaos und Kekse, der Familux-Podcast. Danke fürs Zuhören. Die Familux-Resorts schaffen Raum für gemeinsame Familienmomente, ganz ohne Ablenkung durch den Alltag. Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment für eure nächste Auszeit.